Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Jedes Jahr am 21. Februar, da begeht die UN-Kulturorganisation UNESCO den Internationalen Tag der Muttersprache. Ein Tag, der daran erinnert, welche sprachliche und kulturelle Vielfalt es auf der Erde gibt. Wir widmen in Domradio weltweit heute 2 Stunden der Muttersprache, sprechen über bedrohte Sprachen, über das Lernen einer Sprache, über Dialekte und vieles mehr. Ich bin Matthias Friebe, schön, dass Sie dabei sind. Etwa 6500 Sprachen gibt es auf der Welt. Mehr als 1 Milliarde Menschen sprechen Chinesisch oder chinesische Sprachen. Viele kleinere Sprachen sind dagegen vom Aussterben bedroht. Jedes Jahr zu Ostern und Weihnachten grüßt der Papst von der Loggia des Petersdoms die Gläubigen in aller Welt und liest seine Wünsche in über 60 verschiedenen Sprachen vor. Und so klingt das dann. Benedikt XVI. An Ostern 2012 auf Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch.
Italiano. Buona Pasqua a voi uomini e donne di Roma e d'Italia. Francese. Le Christ est ressuscité. Sainte fête de Pâques. Inglese. Messe Grüße Joseph Riesenkreis Bivis all. Tedesco. Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Spagnolo. Ostasera a todos una bene feliz festa di Pasqua.
Und gleich noch ein zweites Beispiel hinterher. Frohe Ostern auf Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Vietnamesisch.
Chinese, fu hoi tien quai la. Japonese, gof katsai omedetto gozaimas. Koreano, pu hal öl chu ka haminida. Vietnamita, mung le fuk jin.
Und wie das geht, bis wir unsere jeweilige Muttersprache erlernt haben und so sprechen können, das klären wir jetzt gleich in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit zur Muttersprache. Meistens ist man etwa 1 Jahr auf der Welt, ehe man die ersten Worte sprechen kann. Mama oder Papa zum Beispiel. Das könnte dann ungefähr so klingen wie bei diesem Baby.
Mama! Mama! Mama!
Aber wie eigentlich und warum lernen wir das so? Diese und viele andere Fragen klären wir heute mit der Sprachwissenschaftlerin Dr. Christa Batt von der Akademie für uns Kölsche Sprach. Sie begleitet uns durch diese Domradiosendung weltweit. Herzlich willkommen im Studio, Frau Dr. Batt.
Hallo.
Frau Dr. Batt, bei mir ist es jetzt etwa 25 Jahre her, dass ich zum ersten Mal Mama gesagt habe. Wie kommt es denn zu diesen ersten Worten? Warum sagen wir zum Beispiel Mama?
Ja, das liegt also hauptsächlich daran, dass A der einfachste Vokal ist, der zu sprechen ist. Das heißt, wir öffnen den Mund und ja, geben halt eben einen Ton von uns und das wird automatisch ein A. Und deswegen sind auch die meisten Wörter, die kleine Kinder als erste sprechen, Wörter mit A auch. Also Ball und Ham Ham und ne, was immer mit A ist, ist am einfachsten. Das ist Mama und Papa sind diese beiden Wörter, die die Kinder früh haben. Das ist halt eben, die wollen diesen durchgehenden Vokal unterbrechen. Und das kann man am besten, indem man die Lippen zusammen macht zwischendurch. Und dann kommt halt eben entweder ein Mama oder Papa, je nachdem, ob man explosiv spricht, ne, oder etwas nasaler. Und deswegen ist das also auch nicht nur im Deutschen so, sondern das ist auch mit Mama fast in allen Sprachen das Erste, was Kinder sprechen.
Quasi ein universelles erstes Wort für Kinder.
Wirklich.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie lernen wir denn überhaupt unsere Muttersprache? Geht das irgendwie intuitiv? Man könnte fast sagen, nehmen wir das mit der Muttermilch auf? Lernen wir das vielleicht schon vor der Geburt? Wie geht das eigentlich, Muttersprache zu lernen?
Also ich gehe davon aus, dass die Kinder bereits im Mutterleib einiges mitbekommen. Ob sie da wirklich schon Sprache lernen, das wage ich zu bezweifeln. Aber den Klang der Sprache bekommen sie mit. Den Klang der Sprache, in der sie sich später auch mal verständigen werden. Es ist nämlich so, wenn Kinder noch sehr klein sind, die produzieren Laute, zum Beispiel auch sehr viele Nasale, auch jetzt deutsche Kinder, obwohl wir kaum Nasale, also oder gar keine Nasale in unserer Sprache haben, aber die gehen quasi das ganze Spektrum an Lauten erstmal durch und geben das von sich und filtern dann mit der Zeit aus, ja, okay, was sagt meine Umwelt? Welche Laute davon benutzen Mama und Papa, Oma und Opa oder Geschwister? Und dann werden die Laute, die sie nicht brauchen in ihrer eigenen Sprache, wie zum Beispiel die Nasale, die werden einfach abgelegt, die werden nicht mehr benutzt, werden französische Kinder gerade die, also weiter, ach, ja, weiter, die werden weiter gefördert. Und im Deutschen ist es einfach so, dass halt, oder überhaupt in den Sprachen ist es so, dass die Kinder halt die Laute, die zu ihrer Sprache gehören, auch öfters wiederholen.
Das heißt, muss ich mir das dann so vorstellen, vom ersten Wort Mama bis, bis hin zum richtigen Sprechen, bis man dann vielleicht eingeschult wird irgendwann, ist es immer so ein Lernen, ein Zuhören auf das, was meine Umwelt spricht, und dann gewöhne ich mir das an und lege dann Sachen ab. Ist es ja so eine Art quasi Intuition, wie wir das machen?
Ja, es ist natürlich zum einen, es wird quasi ein mentales Lexikon angelegt, in dem wir also abspeichern, was wir wissen. Allerdings haben wir auch schon sowas wie syntaktische Regeln angeboren. Das heißt, wir müssen nicht jede Verbform einzeln gehört haben. Wenn wir zum Beispiel bei schwachen Verben einmal, wenn das Kind weiß, ne, aha, also die, bei der ersten Person, da hänge ich ein E an, ich esse, ich trinke, ich gehe, oder dann bei der dritten, ja, jetzt bei Gehen ist das gerade unregelmäßig. Ne? Ich arbeite oder sowas. Ne? Also irgendwann, erarbeitet, lernt das also, okay, je nachdem, welche Form ich habe, ist regelmäßig ein die haben also regelmäßig eine bestimmte Form. Ich habe sowas wie einen Stamm, der ist immer da. Und mit der Zeit lernt das Kind halt eben auch die Formen der einzelnen Verben, ohne dass es jede einzelne Form jemals gehört haben muss. Also wenn ein Kind einmal diese Formen verinnerlicht hat, dann kann das also auch ein Verb hören, was es noch nicht kannte, und kann trotzdem dann dieses Verb, könnte es jetzt durchflektieren, also konjugieren, einfach weil es bereits verinnerlicht hat, wie diese Verbformen laufen. Das ist genauso natürlich auch bei Nomen mit Pluralen oder je nachdem, in welchem Kasus die stehen, und auch bei Adjektiven.
Heißt das, es ist eine andere Art des Sprachelernens als Kleinkind, wenn ich meine Muttersprache so lerne, als wenn ich später vielleicht als Schüler oder Student dann eine Fremdsprache lerne? Ist das eine andere Art und Weise, wie wir lernen?
Ganz bestimmt. Also es ist ein natürliches Lernen, und dieser Prozess, der geht, sagt man so, etwa bis zum 12. Lebensjahr, das heißt so bis zur beginnenden Pubertät, da ist dieser Spracherwerbsprozess abgeschlossen. Dieses natürliche Sprachlernen, dieses Ausfiltern, dieses sich schnell merken können, dieses richtig ablegen können, die richtige Schublade ablegen können. Während ab dem 12. Lebensjahr klappt das nicht mehr so einfach. Also das heißt, eigentlich so in dem Alter, wo wir dann mit Fremdsprachen anfangen auf der Schule, wird es viel schwerer. Es wäre also viel sinnvoller, man würde Kinder früher mit Fremdsprachen konfrontieren, als erst auf dem Gymnasium.
Das geschieht ja heutzutage viel häufiger, dass Kinder mehrsprachig aufgezogen werden. Und das ist dann auch unser nächstes Thema hier in Domradio weltweit zur Muttersprache. Bis hierher schon mal vielen Dank, Dr. Christa Batt, bei uns im Studio. Eine Sprache zu lernen, das ist gar nicht so einfach. Vielen Schülern und Studenten geht das so, wenn sie sich durch Englisch, Französisch oder Latein mühen. Anders ist das natürlich mit der Muttersprache. Wir haben gerade schon gelernt, die lernen wir von Kindesbeinen an, nehmen sie natürlich auf. Es gibt aber auch nicht wenige, die zwei- oder sogar mehrsprachig aufwachsen. Ein Beispiel ist der türkischstämmige Künstler Fatih Çevikoğlu, der eben sowohl Türkisch als auch Deutsch sprechen kann. Die deutsche Sprache fasziniert ihn, gleichzeitig schimpft er aber auch auf die vielen Anglizismen in der Sprache. Wobei, manches ist ja schon prägnant.
Natürlich muss man es ab einem bestimmten Punkt auch ad absurdum führen. Und dann kann man halt sagen, sagst Laptop, warum sagst du nicht Klapprechner? So, ne, kannst ja mal probieren, sagst sowas wie, guck mal hier, mein neuer Klapprechner von Apfel. So ist es. Oder sagst sowas, guck mal, mein neuer Wagen, der hat serienmäßig Prallsack.
Prallsack für Airbag, ja, das klingt ein bisschen absurd, ich gebe es zu. Fatih Çevikoğlu findet es aber faszinierend, dass es Worte im Deutschen gibt, die sich nicht übersetzen lassen, auch nicht ins Türkische.
Ich habe auch mal ein Pendant versucht zu finden für das Wort Herausforderung im Türkischen. Und da habe ich auch keins gefunden. Es gibt da verschiedene so An- und Umsätze. Aber die Türken haben sowieso so ein bisschen wie die Franzosen auch so eine Macke, dass die alles so selber formulieren wollen. Sie sagen dann nicht Föhn, sie sagen dann halt Saçkurutma-Makinesi, also Haartrockenmaschine. Oder die sagen auch nicht Otobüs, ne, also Bus, sondern Oturgaçlı Götürgeç. Das ist Fahrzeug mit Sitzen zum Befördern, irgendwie so, also so ganz selten. Und denkst du, sag doch einfach, Bus ist alles gut.
Der Künstler Fatih Çevikoğlu ist zweisprachig Deutsch und Türkisch aufgewachsen und mehrsprachige Erziehung. Das ist jetzt unser nächstes Thema in Domradio weltweit. In Domradio weltweit ist heute die Sprachwissenschaftlerin Dr. Christa Batt von der Akademie für uns Kölsche Sprach bei uns zu Gast. Und Muttersprache ist unser Thema. Gerade haben wir schon eine Menge darüber gelernt, wie wir unsere Muttersprache erlernt haben. Jetzt sprechen wir mal drüber, wie bewusste Spracherziehung, bewusste mehrsprachige Spracherziehung funktioniert, Frau Dr. Batt. Kinder werden bilingual, zweisprachig, manche sogar multilingual, also vielsprachig erzogen. Heißt das, diese Fähigkeit der ersten Jahre natürlich zu lernen, kann ich auch einfach auf eine zweite oder eine dritte Sprache übertragen und die dann auch leicht lernen?
Ja, so ist es. Wenn es also, wie gesagt, wenn es während des also der Zeit des Erstspracherwerbs, also bis zum 12. Lebensjahr passiert. Und die zweite oder dritte Sprache muss ebenfalls natürlich erlernt werden. Also nicht, dass dann zum Beispiel jetzt ein Lehrer kommt, der 2 Stunden in der Woche dem Kind jetzt irgendwas auf Französisch erzählt. So lernt das bestimmt kein Französisch. Also es muss die Sprache auch natürlich hören, entweder im Elternhaus oder eben in der Umgebung. Mit Freunden oder im Kindergarten, auf der Straße, wo auch immer. Deswegen, also meistens geht's ja um bilinguale Kinder, die halt eben, wo die Eltern aus einem anderen Land kommen und dann hier groß werden, die dann ihre Muttersprache, die Muttersprache der Eltern lernen zu Hause und halt eben außerhalb von zu Hause dann die Sprache, die außenrum, die im Land, in der Stadt gesprochen wird.
Machen wir es mal praktisch vielleicht, wenn ich jetzt bilingual aufwachse, wenn ich 2 Sprachen lerne, sind dann diese Sprachen in meinem Erwerb gleichberechtigt, also sind die gleichwertig oder geht meine eigentliche Muttersprache, als Beispiel dann Deutsch oder vielleicht Spanisch oder Türkisch, geht da ein Stück weit von verloren?
Also so viel ich weiß, geht da nichts verloren. Schon gar nicht bei der Muttersprache, die bleibt ganz bestimmt. Bei der zusätzlichen Sprache kommt es immer darauf an, wie intensiv man die mitbekommt. Aber in dem Fall, also jetzt mit, wenn die Eltern die eine Sprache sprechen und die Umgebung die andere, dürfte der Einfluss gleich sein. Denn sobald das Kind außerhalb des Elternhauses sich auch aufhält, im Kindergarten oder so, wird es ja mit der zweiten Sprache auch permanent konfrontiert und lernt die also genauso natürlich auch wie die Sprache, die es im Elternhaus gelernt hat.
Nehmen wir noch ein zweites Beispiel. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über Kinder, die mit fremdsprachigen Eltern aufwachsen in einer deutschen Umgebung. Es gibt ja auch das Beispiel, dass ein Elternteil Deutsch ist, ein anderes Elternteil spricht eine andere Sprache. Und dann, man könnte ja jetzt auch sich überlegen, wenn es so leicht ist, wie Sie sagen, bis zum 12. Lebensjahr eine Sprache zu lernen, quasi dem Kind schon einen schulischen Vorteil mitzugeben und bei 2 deutschsprachigen Elternteilen einfach eine zweite Sprache mit einzuführen. Können Sie sich das vorstellen, dass das geht? Eine deutsche Mutter und ein deutschsprachiger Vater, die ihrem Kind gleichzeitig versuchen, Englisch beizubringen als zweite Muttersprache?
Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut deren Englisch ist. Also wenn das ein Schulenglisch ist und die reden einfach nur ab und zu mit dem Kind dann Englisch, denke ich mir, dann wird das nicht, also wird das ganz bestimmt nicht wirklich klappen. Da müsste das Englisch schon ziemlich perfekt sein und auch ganz natürlich gesprochen werden. Und wie soll das eingeteilt werden? An den geraden Wochentagen oder so Deutsch und an den ungeraden Englisch oder morgens Englisch und nachmittags Deutsch. Das wird schon schwierig. Wenn aber jetzt also zum Beispiel die Mutter, was weiß ich, Spanierin ist und der Vater ist Deutscher, dann kann die Mutter natürlich immer zu Hause mit dem Kind, wenn die allein sind, Spanisch reden. Und wenn der Mann nach Hause kommt, dann reden die Eltern, falls der Mann kein Spanisch kann, wird halt Deutsch gesprochen. Dann kann das Kind auch wieder beide Sprachen natürlich aufnehmen.
Aber prinzipiell ist es schon so, um das abzuschließen, es ist leichter, in den jungen Jahren eine zweite Sprache zu lernen.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, Muttersprache ist heute das Thema in Domradio weltweit und nach den Nachrichten geht es dann auch gleich weiter hier bei uns. Übrigens, unsere Sendungen können Sie auch im Internet nachhören und als Podcast herunterladen. Alle Informationen dazu gibt es bei uns auf domradio.de. Domradio weltweit zur Muttersprache. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Insgesamt gibt es rund 6500 Sprachen auf der Erde und immer mehr sind vom Aussterben bedroht. Viele Sprachen, die Kinder als Muttersprache gelernt haben. Domradio weltweit befasst sich heute mit dem Thema Muttersprache und bei uns zu Gast ist die Sprachwissenschaftlerin Dr. Christa Batt. Frau Dr. Batt, was passiert denn da? Warum sterben Sprachen eigentlich aus?
Ja, die Sprachen sterben aus, weil die Völker aussterben. Es kommen keine Kinder mehr zur Welt. Oder aber die junge Generation setzt sich ab in die Städte. Wenn noch irgendwo Sprachen gesprochen wird, nur noch von wenigen Leuten, es ist einfach schon vorprogrammiert, dass diese Sprachen nicht mehr bestehen bleiben oder als Randsprachen vielleicht noch eine Weile fortgesetzt werden. Aber letztendlich werden sich also diese Leute auch, zumindest die junge Generation, eben an den, sagen wir mal, modernen Sprachen orientieren.
Moderne Sprachen sind zum Beispiel?
Also ich sag mal Englisch, Chinesisch wird es ja auch jetzt.
Spanisch vielleicht auch?
Spanisch natürlich wird sehr viel gesprochen. Sehr
heißt das, wenn wir jetzt mal ein Extrembeispiel nehmen, wir drehen mal an der Zeituhr einige 10 oder einige 100 Jahre voraus, wird irgendwann die Erde aus vielleicht 4, 5, 6 Sprachen bestehen, aus diesen modernen Sprachen und alle anderen sind ausgestorben?
Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber die Tendenz dahin ist natürlich auf jeden Fall da. Aber ich denke mir, dass es nicht ganz so hart sein wird, dass es nur noch 4, 5 Sprachen sind. Aber ich glaube schon, dass so kleinere Sprachen, die also wirklich nur noch von Völkern mit geringer Anzahl gesprochen werden noch, dass die irgendwann verschwinden.
Wenn die Vielfalt der Sprachen verloren geht, was heißt das dann für die Kultur der Gesellschaften und Völker? Geht auch wirklich ein Stück kulturelle Vielfalt auf der Erde verloren?
Ja, natürlich. Also eigentlich wäre es natürlich sehr schön, es bliebe erhalten, zumal ja auch mit der Sprache, die verloren geht, auch die Kultur dieser Völker verloren geht. Es wird nicht mehr weitergetragen an die jüngeren Generationen und irgendwann ist es vergessen. Und das ist natürlich sehr traurig, man sollte das nicht vergessen.
Wenn Sie sagen, die Sprachen sterben aus, weil auch die Völker aussterben, ist sozusagen das Allheilmittel, um Sprachen zu retten, dass es mehr Kinder geben muss in den jeweiligen Sprachen?
Mehr Kinder gibt, die aber auch so erzogen werden, die den Wert ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Sprache erkennen und die auch weiter pflegen.
Wie kann das geschehen, die Sprache weiter zu pflegen, also in der Weitergabe an die Kinder?
Genau, in der Weitergabe an die Kinder. Man muss den Kindern halt eben klar machen, dass die eigene Kultur was Besonderes ist, was Wertvolles ist, was Schützenswertes ist und dass die Kinder quasi das auch, diese Info auch wieder weitergeben an ihre eigenen Nachkommen.
Ist es also in dem Fall, würden Sie sagen, eher eine Aufgabe der Eltern, das zu tun, der Familien, oder gehört das auch zwingend immer dann in den schulischen Alltag?
Sowohl als auch, aber glaube ich, am wichtigsten sind wirklich die Eltern.
Wichtigsten sind die Eltern, sagt Dr. Chris Rabatt. Sie ist bei uns im Domradio zu Gast in der Sendung Weltweit zum Thema Muttersprache. Und gleich, da geht es hier um die Muttersprache von Migranten und um die Frage, welche Probleme habe ich eigentlich als Einwanderer in einem fremden Land?
Oder Madrid, doch so schwade all wie mir und söke ich Glück.
Ich übersetze das mal ins Hochdeutsch. Man glaubt, man ist in Ankara, Tokio oder Madrid, doch sie sprechen alle wie wir. Das singen die Blackfoots. Spätestens mit den sogenannten Gastarbeitern, die in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland kamen, sind viele, viele Migranten eingewandert. Mittlerweile ist Deutschland Einwanderungsland. Das verläuft häufig reibungslos, vielfach aber auch sehr problematisch. Uns beschäftigen jetzt in Domradio weltweit gar nicht so sehr die politischen und sozialen Rahmenbedingungen, sondern vielmehr die sprachlichen Hürden. Bei uns ist immer noch die Sprachwissenschaftlerin Dr. Christa Batt. Wir haben schon darüber gesprochen, wie der Unterschied im Erlernen von Muttersprache und der Sprache im Erwachsenenalter ist, dass man bis zum 12. Lebensjahr natürlich Sprache lernt, der Erstspracherwerb. Häufig kommen Einwanderer ja als Erwachsene nach Deutschland. Dementsprechend schwerer müsste es ja demnach für sie sein, eine Sprache zu lernen. Wie hoch sind denn eigentlich die Hürden? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schwer ist das, als Einwanderer nach Deutschland zu kommen?
Ja, Sie können sich das ja genauso gut vorstellen, wenn Sie jetzt als Urlauber in die Türkei fahren, wie viel Türkisch verstehen Sie? Wie kommen Sie da zurecht? Natürlich auch nicht. Das ist umgekehrt genau das Gleiche. Denn Türkisch und Deutsch haben jetzt nichts miteinander zu tun. Auch beim Italienischen, auch wenn die Römer Köln gegründet haben, ist ja nicht mehr viel davon da. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man muss am besten irgendeine Sprache, die man gemeinsam spricht, in dem Einwandererland sprechen, also ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch oder auch ein klein bisschen Deutsch. Ansonsten ist es sehr schwer. Die Gastarbeiter damals, die kamen ja nicht einzeln, sondern die kamen ja meistens auch in Gruppen. Wenn ich hier an Fort denke, da kamen ja also ganze Heerscharen. Am Anfang waren es, glaube ich, die Italiener, die herkamen. Und die blieben ja auch immer ziemlich unter sich und haben so ihre eigene kleine Gemeinde gegründet, die hatten ihre eigenen kleinen Läden, die ersten Pizzerien kamen, ich kann mich da noch gut dran erinnern, sodass also quasi der Erwerb der Sprache, der deutschen Sprache, relativ langsam und wahrscheinlich mehr so über den Beruf, über die Arbeit vonstatten ging. Aber natürlich auch sehr eingeschränkt, denn man hatte Leute, mit denen man kommunizieren konnte, wenn man als Einzelner ohne jegliche Deutschkenntnisse nach Deutschland kommt, da wird es bestimmt schwierig.
Wie ist das im 21. Jahrhundert? Vieles wird ja internationaler. Also es gibt auf Stadtplänen zum Beispiel schon mal englische Erklärungen. In der Straßenbahn gibt es an manchen Haltestellen mal eine englische Ansage auch, dass man das verstehen kann. Was glauben Sie, wie ist das jetzt im 21. Jahrhundert? Kann ich mich da leichter zurechtfinden ohne Vorkenntnis oder würde ich mich auch da immer noch sehr, sehr schwer tun, wenn ich nach Deutschland komme?
Also ich glaube, man wird sich noch immer schwer tun. Natürlich sind einige Sachen, findet man jetzt in verschiedenen Sprachen. Ich kann auch zum Bäcker gehen und zeige mit dem Finger aufs Brötchen und zeige dann mit den Fingern drei und dann weiß die Bäckerin, okay, drei Brötchen will der haben, ne, und schreibt mir dann vielleicht den Betrag auf oder ich kann selber rechnen. Also in den allernotwendigsten Dingen kommt man zurecht, aber das ist ja nicht alles. Man muss ja auch mal zu einer Behörde, da wo es eben doch erheblich komplizierter wird, irgendwelche Dinge erledigen. Und ich denke, da wird es dann schon schwierig. Also auch wenn man hier hinkommt und möchte hier auch leben, sollte man tunlichst sehen, dass man einiges an Sprache hier erwirbt, damit man zurechtkommt.
Schwierigkeiten und Probleme gibt es ja häufig, das hört man immer wieder auch aus Studien, für die Kinder der Eingewanderten. Wir haben vorhin schon gelernt, dass man eigentlich, wenn man bis zum 12. Jahr mehrere Sprachen lernt, sich leichter tut im Erlernen der Sprachen, weil es die Zeit des Erstspracherwerbs ist, des natürlichen Lernens. Wie kommt es dann, dass häufig trotzdem die Kinder dann Schwierigkeiten haben, in den schulischen Alltag ins Lernen eingegliedert zu werden?
Ja, leider ist das so. Das liegt aber größtenteils daran, dass die Eltern dieser Kinder aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Es kommt sogar vor, dass also die Mutter vielleicht noch sogar Analphabetin ist, der Vater so gerade schreiben kann. Es wird auf Bildung eigentlich gar keinen Wert gelegt. Der Vater selber, der ist wieder als einfacher Arbeiter hierher gekommen. Und oft denken diese Familien dann, dass also die Bildung nicht so wichtig ist und halten die Kinder auch gar nicht dazu an zu lernen. Natürlich dann hinken die hinterher. Das ist bei ausländischen Kindern, also sprich bei Kindern mit Migrationshintergrund, genauso wie auch in deutschen Familien, da gibt es das natürlich genauso. Ne?
Was müsste man da verändern? Kann man da was verändern? Es gibt ja zum Beispiel in einigen Bundesländern diesen Einbürgerungstest, wo Sprach- und auch Allgemeinwissen abgefragt wird. Hilft sowas oder müsste man da andere Wege gehen?
Also das ist ein Test, den kann man auswendig lernen und kann den ablegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Also Sprachtests sollten verlangt werden. Also da der Meinung bin ich auch. Man sollte, wenn man in ein Land kommt, sich in etwa verständigen können. Oder aber sagen, okay, ihr habt jetzt hier 2 Jahre in der Zeit, müsst ihr so und so weit kommen mit den Sprachkenntnissen, damit ihr hier zurechtkommt im Land. Und an den Schulen bei den Kindern, da sollte man zusätzliches Lehrpersonal anhalten, sich mit diesen Kindern nochmal auseinanderzusetzen, den Kindern also quasi das Manko, was die von Haus aus haben, beizubringen, damit die irgendwann dann nach der 4. Klasse, wenn es dann heißt, also geht man auf eine weitergehende Schule oder Hauptschule oder was auch immer, dass die Kinder dann in etwa das gleiche Niveau haben.
Dann sage ich bis hierher ganz herzlichen Dank an Dr. Christa Batt und gleich, da geht es in Domradio weltweit um sozusagen ihr Spezialgebiet. Wir reden über Dialekte und Mundart gleich nach dem Wort zur vollen Stunde. Sie hören Domradio weltweit. In meiner Heimat, da gibt es natürlich auch einen Dialekt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Die kleinen Wörter dat und wat sind wohl die bekanntesten Vertreter des Ruhrgebietsdeutschen. Dialekte gibt es aber allein in Deutschland eine ganze Menge. Und Linda Rüpprich hat sich einfach mal auf der Straße umgehört. Welche Dialekte kennen Sie eigentlich?
Sächsisch? Fränkisch vielleicht. Das ist fein und gut.
Brabants. Je möchte eigentlich wel eens scheren.
Pfälzisch. Schafe moje lecker Brötcher.
Kölsch. Ich bin ein Kölsch Mädchen.
Mach ans Blut, Wursch.
Fruchtländisch. Das Raum, wir kommen eigentlich in Fruchtland.
Alemannisch. Und wie geht's da?
Ob jetzt Alemannisch, Kölsch, Vogtländisch oder welchen Dialekt auch immer. Dialekte, Mundart, das ist jetzt unser Thema in dieser halben Stunde. Domradio weltweit. Sächsisch, Bayerisch, Plattdeutsch oder eben auch Kölsch hier in Köln. Dialekte gibt es in vielen, ja eigentlich allen Regionen Deutschlands. Und so einen Dialekt nimmt man natürlich beim Lernen der Muttersprache automatisch mit auf. Oder, Frau Dr. Watt?
Ja, so ist es, den nimmt man mit auf, sofern die Eltern natürlich auch Dialektsprecher sind. Aber man nimmt es auch auf, wenn es halt eben die Eltern vielleicht auch reine Hochdeutschsprecher sind, aber man lebt in einer Stadt wie Köln zum Beispiel. Zumindest, auch wenn man vielleicht nicht wirklich alles an Kölsch aufnimmt, aber doch, ich denke, mit den kölschen Singsang, den hat jeder Kölner in seiner Sprache drin.
Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Christa Batt, die ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet, arbeitet nämlich in der Akademie für uns Kölsche Sprach. Und wie kann man, die Frage an Sie, wie kann man das denn eigentlich festmachen? Was ist eigentlich ein Dialekt? Wo würde man vielleicht etwas abschätzig Slang sagen? Wo fängt eine Sprache an? Wie kann man das definieren?
Also ein Dialekt hat Abweichungen, meistens phonetische Abweichungen, also lautliche Abweichungen von der Hochsprache. Vielleicht irgendwelcher Wegfall von Konsonanten am Ende oder im Anlaut von Wörtern.
Das heißt aber, die Muttersprache oder die eigentliche Hauptsprache ist noch sehr gut erkennbar darin.
Ja. Bei einer Sprache, und das Kölsche halte ich für eine eigene Sprache, da gibt es einige besondere Merkmale, nämlich dass die Syntax sich zum Teil, der Satzbau sich teilweise unterscheidet. Es ganz bestimmte Regeln gibt, die sich tatsächlich streng unterscheiden vom Standard, von der Standardsprache. Umfangreiches eigenes Lexikon vorhanden ist, also viele kölsche Wörter, für die es auch keine Entsprechungen gibt, wo man auch nicht drauf kommen könnte, was es jetzt bedeutet auf Deutsch. Und die Beugung der Verben ist auch sehr eigen im Kölschen, also teilweise schon verschieden von der im Deutschen. Und zum Beispiel auch Präpositionen, die werden ganz anders, teilweise ganz anders benutzt als im Deutschen. Also es sind sehr viele grammatische Merkmale, die Kölsch und Deutsch unterscheiden. Und in dem Fall würde ich schon von einer eigenen Sprache sprechen.
Also halten wir das bis hier mal fest. Kölsch ist eine eigene Sprache aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Wenn wir mal dann über andere Dialekte sprechen, von Goethe ist der Satz überliefert, beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache an. Heißt das also, übersetzt, Dialekt ist quasi Muttersprache für Muttersprache in fürs Reden, fürs Sprechen verständliche Worte gebracht?
Ich glaube, wenn wir uns miteinander unterhalten, geht es immer etwas mehr in den Dialekt, also in diese natürliche Sprache. Denn unser Standarddeutsch, unser Hochdeutsch ist ja eigentlich ich will nicht sagen eine künstliche Sprache, aber die ist ja durch Regeln festgelegt. Und wir lernen Sprachen ja jetzt nicht durch solche Regeln, jedenfalls unsere Muttersprache nicht, sondern sag mal, wie uns der Schnabel gewachsen ist oder den Eltern oder der Umwelt. Und aus dem Grund denke ich also, dass wir, dass damit eher gemeint ist, dieses natürliche Gefühl, dieses Heimatgefühl, was mit Dialekt verbunden ist, dass das halt zum Ausdruck kommt, dass also nicht wirklich der Dialekt selber auch gemeint ist bei Goethe, sondern dass wir in unserer heimatlichen Sprache und dem heimatlichen Gefühl auch reden.
Dialekt ist immer ein Gefühl von Heimat, haben Sie gesagt. Wie ist das denn eigentlich dann mit der Entstehung von einem Dialekt, von einer Mundart? Ist das tatsächlich so regional auch entstanden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich denke mir, dass die einzelnen Regionen einfach ihre eigenen Sprachen oder Dialekte oder Abweichungen hatten von der Hochsprache und eben noch haben. Im Kölschen zum Beispiel, da gab es das Ripuarische, aus dem das Kölsche erwachsen ist, schon bevor es die Hochsprache gab, das Hochdeutsche gab. Und dass in bestimmten Bezirken, dass man sich auch abgrenzt ein bisschen, man möchte sich vielleicht auch abgrenzen durch seinen eigenen Dialekt, ist das eigentlich ganz natürlich, dass der quasi neben der Hochsprache auch weiter existiert.
Dialekte und Mundart bleiben auch weiter unser Thema in der Weltweitsendung zur Muttersprache hier im Domradio. Bleiben Sie also dran. Dialekte und Mundart sind eine besondere Form der Sprache. Wir haben es in diesem Lied gerade gehört. Wir haben auch gerade schon gehört, wie Goethe sagte, beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache an. Es gibt zu diesem Thema auch noch ein zweites Zitat von ihm, dazu gleich mehr. Unsere Gesprächspartnerin Dr. Christa Batt, die Sprachwissenschaftlerin von der Akademie für uns Kölsche Sprach, kennt es vielleicht. Goethe sagt, jede Region liebt ihren Dialekt, sei er doch eigentlich das Element, in welchem diese Seele ihren Atem schöpfe. Das klingt danach, dass Dialekte irgendwie eine enorme Bedeutung haben für Regionen, quasi identitätsstiftend sind. Ist das so?
Ja, das ist wirklich so. Man identifiziert sich durch den Dialekt auch mit der ganzen Region. Das ist einfach so. Dieses Gefühl, Heimat, hier gehöre ich hin, hier bin ich aufgewachsen, das gehört alles zusammen. Und da gehört eben auch der verbindende Dialekt, die verbindende Sprache zu.
Wenn es eine solche große Bedeutung hat, wie gelingt es eigentlich, ein Dialekt aufrechtzuerhalten? Was kann man da tun?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Eltern sie an die Kinder weitergeben. Das ist immer das Wichtigste. Es geht immer nur über die Kinder. Leider ist es hier im Kölschen ja auch so, dass es viel zu wenig Kinder gibt, die aufwachsen mit Kölsch und das Kölschen dadurch erhalten. Es ist zwar an den Schulen jetzt inzwischen schon wieder sehr in Mode gekommen und läuft auch sehr gut und kommt sehr gut an, aber am allerwichtigsten wäre es natürlich wirklich, wenn Kölsch sprechende Eltern ihren Kindern auch Kölsch beibringen würden, also mit ihren Kindern auch mal Kölsch reden würden.
Sie arbeiten jetzt an der Akademie hier in Köln. Ist es auch Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, den Dialekt oder wie wir gerade genannt haben, die kölsche Sprache zu erhalten?
Es ist die Aufgabe der Akademie, klar. Das geht über Seminare, die allerdings normalerweise für Erwachsene sind, an denen Erwachsene teilnehmen. Aber eine Kollegin, die legt ganz besonderen Schwerpunkt auf das Kölsch und kölsche Kultur bei Kindern, die also Kölsch-AGs ins Leben gerufen hat an den offenen Ganztagsschulen, wo die Kinder also nachmittags betreut werden von kölschen, nicht nur Studenten, also verschiedenen kölschen Leuten, die mit ihnen über Musik, über Spiele das Kölschen nahebringen, also nicht richtig wie ein Unterricht, sondern mehr spielerisch, denn die Kinder sind ja immer nur maximal 10, die mit ihnen auch die Stadt erleben, mit ihnen irgendwo durch die Stadt fahren, ihnen was zeigen, irgendwas, ne, klar machen, hier, schaut mal, das haben die Römer gebaut, und das steht seit über 2000 Jahren jetzt hier in der Stadt, und durch dieses Kölsch erleben wird das den Kindern viel besser nahegebracht und sie sind irgendwie selber mit integriert.
Wie steht's denn eigentlich um die Zukunft der Dialekte? Also gerade in Zeiten von PISA-Studien wird ja wahrscheinlich immer auch viel in den Schulen darauf Wert gelegt, dass man richtig Deutsch sprechen lernt, dass man auch das Hochdeutsche lernt. Ist das etwas, was Dialekte in Gefahr bringt? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, ist das Hochdeutsche, ist es mehr das Drumherum. Man muss, wenn man also was weiß ich, jetzt als Banker oder so arbeitet, kann man schlecht also jetzt mit tiefem Kölsch in die Bank gehen und die Kunden beraten. Ne, wenn man als Taxifahrer arbeitet, ist das gar kein Problem. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ja, wo wende ich jetzt mein Hochdeutsch an und wo wende ich mein Dialekt an. Solange es also genug Möglichkeiten gibt, auch noch Dialekt zu sprechen, ob es jetzt in der Kneipe ist oder von mir ist auch in Schulen, in Kindergärten, hat er durchaus noch eine Chance. Wenn er natürlich jetzt irgendwann gar nicht mehr gesprochen wird, ne, dann setzt sich das Hochdeutsche so stark durch. Aber ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Also man sollte auf jeden Fall was dagegen unternehmen. Und da sind wiederum als erstes die Eltern gefragt.
Wenn Sie uns schon sagen, es sollte nicht passieren und Dialekte sind für Regionen quasi identitätsstiftend. Ja. Was würde denn quasi passieren, wenn ein Dialekt aussterben würde? Sagen wir mal, das Kölsch, auch wenn es Sprache ist hier in Köln, oder das Ruhrgebietsdeutsch oder vielleicht Plattdeutsch, wenn das aussterben würde, würde da tatsächlich auch ein bisschen Heimat verloren gehen in vielen Regionen Deutschlands?
Es würde Heimat verloren gehen. Es würde sicherlich auch Brauchtum verloren gehen. Also all das, was mit diesem Heimatgefühl und der Sprache in diesem Bereich zu tun hat, das wäre irgendwann einfach nicht mehr vorhanden.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Dr. Christa Badt von der Akademie für uns Kölsche Sprach. Sie war heute bei Domradio weltweit zu Gast und hat uns viel über das Thema Sprache und Muttersprache und auch über Dialekte und das Kölsch berichtet. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ja.
Haben Sie es erkannt? Das war Aramäisch, eine der Ursprachen des Nahen Ostens, vor allem auch die Muttersprache Jesu Christi. Er lehrte seine Jünger das Vaterunser auf Aramäisch. Das Aramäische gehört zu den semitischen Sprachen und wird heute unter anderem im Irak und in Israel gesprochen. Weil Jesus Aramäisch sprach, drehte Mel Gibson seinen Film Die Passion Christi neben Hebräisch und Latein, übrigens auch in der Muttersprache des Messias, auf Aramäisch. Was wir gerade gehört haben, war eben das Vaterunser auf Aramäisch. Es wird oft gesungen statt gesprochen. Und so hört sich das Ende des Gebets an. Das Vaterunser in der Muttersprache Jesu auf Aramäisch, und die Sprache bleibt unser Thema hier in Domradio weltweit. Bleiben Sie dran. Domradio weltweit. Die Muttersprache Jesu Aramäisch. Heute wird sie noch von gut einer halben Million Menschen gesprochen. Und zwar vor allem im Iran und Irak, in Syrien, dem Libanon, Israel und der Türkei. Wir wollen zum Ende dieser Weltweitsendung zur Muttersprache noch etwas mehr erfahren zur Muttersprache Jesu. Und dazu begrüße ich am Telefon Professor Dorothea Welteke von der Universität Konstanz. Sie ist Professorin für die Geschichte der Religionen und arbeitet auch viel zur Geschichte der christlichen Aramäer. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Friebe.
Frau Professor Welteke, wie kann man denn diese Sprache charakterisieren? Was ist Aramäisch eigentlich für eine Sprache?
Aramäisch ist eine semitische Sprache und gehört damit zu dieser sehr großen und alten und schon sehr früh geschriebenen Sprachfamilie der semitischen Sprachen, zu denen auch Arabisch und Hebräisch gehören und auch Äthiopisch und auch die Sprachen der alten Hochkulturen der Assyrer und Babylonier.
Das heißt, wie alt ist die Sprache ungefähr, kann man das sagen?
Ja, geschrieben wird sie seit 3000 Jahren eigentlich durchweg bis heute. Also das gehört zu den ältesten geschriebenen Sprachen im semitischen Bereich, und vor allem eben ist sie durchweg geschrieben und gesprochen bis in die Gegenwart.
Vor gut 2000 Jahren zur Zeit Jesu, es war die Muttersprache Jesu, kann man sagen, wie groß die Bedeutung in dem Raum rund um Israel war, dieser Sprache?
Ja, dort in diesem Raum war sie tatsächlich, also im großen politischen Raum, dann auch des Achämenidenreiches vorher, die Kanzleisprache, also die Amtssprache praktisch, und von dort hat sie sich als gesprochene Sprache des Volkes einfach durchgesetzt und wurde im ganzen Raum Palästina, Syrien und Babylonien in unterschiedlichen Dialekten gesprochen, wo auch heute tatsächlich noch so Taschen übrig sind, wo Leute eben heute noch neuere Dialekte sprechen.
Neuere Dialekte, es sind gut 550.000 Menschen, die heute noch Aramäisch sprechen. Sie haben schon gesagt, diese Sprache wird seit 3000 Jahren durchgängig gesprochen, und heute sind es noch so kleine Taschen, wie Sie das genannt haben. Heute ist es eher die Sprache einer Minderheit, wenn ich das richtig sehe.
Es sind Minderheiten, genau, aber sie sind gleichzeitig ist es immer noch die klassische Sprache auch der Kirchen, und die Kirchen haben etwas mehr Mitglieder, die syrisch-orthodoxe Kirche und die assyrische Kirche des Ostens als Sprecher des Neuaramäischen sind, also da kommen wir doch auf mehrere Millionen, und insofern ist es auch eine Sprache der allgemeinen Weltkultur, unabhängig von der nicht mehr sehr großen Zahl von Sprechern.
Können denn heutige Aramäisch-Forschungen noch beitragen zum besseren Verständnis der Texte und Schriften von damals? Also kann ich heute mit Aramäisch-Forschung noch etwas lernen über die Zeit Jesu und vielleicht auch Texte von damals neu interpretieren?
Das kann man ganz sicher. Und das Studium des Aramäischen gehört ja für fromme Juden ganz selbstverständlich zur Ausbildung dazu. Und das wäre auch gut, wenn es bei Christen der Fall wäre, denn dann würde man die ganz typischen Wendungen, zum Beispiel aus der Bibel, wie wahrlich ich sage euch oder Friede sei mit euch, viel besser verstehen können, indem man erkennt, dass das einfach die ganz normale Art ist, wie im Aramäischen gesprochen und begrüßt oder Dinge unterstrichen werden. Also unabhängig von der hochwissenschaftlichen Verständnis und Interpretation der Texte, würde man auch als normaler Christ die Bibel besser verstehen, wenn man ein bisschen Aramäisch kann.
Das heißt, man müsste möglicherweise auch an der einen oder anderen Übersetzung dann auch etwas tun.
Die könnte man insofern anpassen, als dass man eben verstünde dann, wenn das wahrlich, ich sage euch, eigentlich eine Bekräftigung ist, die man heute auch genauso gut einer Mutter ihrem Sohn sagt, oder jemand, der eine Rede irgendwie unterstreichen will, der fängt den Satz damit an und ist also gar nicht so religiös sozusagen, sondern einfach ganz normale Alltagssprache, die hier in der Bibel damit eingefangen ist.
Dann wäre noch meine letzte Frage zum Schluss. Kann ich denn heute Aramäisch eigentlich noch lernen so richtig? Also Theologiestudenten zum Beispiel lernen ja Hebräisch. Aber wie steht es ums Aramäisch?
Ja, Theologiestudenten können an manchen Universitäten klassisches Syrisch lernen, also das Aramäisch der Christen, das eben die heilige Sprache des Christentums auch ist, neben anderem. Und man kann in den Schulen der syrisch-orthodoxen Gemeinden Syrisch oder Aramäisch lernen. Und jetzt auch seit einiger kurzer Zeit in der Türkei wieder in Klöstern praktisch. Also man kann schon, aber man ist nicht so ganz einfach.
Die Professorin, die Historikerin, Professor Dorothea Welticke, war das am Telefon. Wir haben uns über die Muttersprache Jesu unterhalten. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Professor Welticke.
Gerne.
Das war Domradio weltweit mit dem Thema Muttersprache. Diese Sendung können Sie in voller Länge nochmal nachhören in unserem Internetangebot auf domradio.de. Ich verabschiede mich vom Mikrofon. Ich bin Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Machen Sie es gut.